Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Herzlich willkommen hier im Raum Elisabeth im Bildungshaus. Herr Dr. Schnaus und meine Wenigkeit Sven Vogt, wir haben uns gedacht, dass wir Ihnen heute etwas über ein wichtiges Thema erzählen wollen, was unser Land zusammenhält. Denn wir zwei sind Überzeugungstäter. In mehrfacher Hinsicht. Das Thema ist uns wichtig, das Zusammenhalten. Und wie Sie an unseren T-Shirts erkennen können, ist das Zusammenhalten, um das es ja im Großen sehr oft geht, für uns beide ein Thema, das mit einer konkreten Schule verbunden ist, nämlich mit unserer Edith-Stein-Schule. Und Herr Dr. Schnaus, als Gründungsdirektor dieser Schule, hat die ersten Jahre, Jahrzehnte maßgeblich geprägt. Und seit 2013 darf ich an diesem gottgesegneten Werk mitarbeiten als sein Nachfolger. Und deswegen kam dann die Idee, dass wir zusammen heute hier stehen und dieses Thema, was unser Land zusammenhält, Perspektiven einer christlichen Schule in Erfurt, gemeinsam Ihnen vorstellen wollen. Wir wollen Ihnen einfach unsere Ideen und Erfahrungen zur Verfügung stellen. Und ich beginne mit einem Satz, den Sie vermutlich alle kennen. Willy Brandt: Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört. Ob er ihn jemals so am 10. November 1989 vom Brandenburger Tor gesagt hat, weiß man nicht so genau. Im Spickzettel von Brandt steht der Satz nämlich anders. Aber er ist so einfach als geflügeltes Wort übergegangen. Und was Willy Brandt an der Stelle 1989-90 dem geteilten Deutschland mitgegeben hat, in diesem Schicksalsjahr, da steckt viel Weisheit drin. Und die Erfahrung eines Politikerlebens. Viel Erwartung, aber auch so eine leise Sorge, denn zusammenwachsen, das geht nicht von allein. Da kann es dann auch zu Verbindungen kommen, die gar nicht so gut sind. Zusammenwachsen braucht Geduld. Jeder, der einen Blick für Natur hat, weiß das. Wenn etwas wachsen soll, muss ich viel investieren. Und irgendwann muss ich jetzt mal sagen, jetzt ist ein anderer dran, der tut und hilft und beschützt, dass etwas wachsen kann. Und während des Wachsens ist man aber nicht irgendwie arbeitslos und steht am Rand, sondern mit Sorge begleitet man das, was da wächst. Der Satz, jetzt wächst zusammen, was zusammengehört, und diese Mahnung, die Willy Brandt ausgedrückt hat, die gelten auch 2024. Wenn man sich die Nachrichten anschaut, wenn man sich anschaut, wie Menschen miteinander umgehen, welche Worte sie verwenden. Es war ja auch hier auf dem Katholikentag zu erleben, welche Diskussionskultur Menschen durchaus an den Tag legen. Oder etwas, was wir in der Schule im Umgang mit jungen Menschen auch erfahren, wie junge Menschen miteinander umgehen. Nicht unbedingt in der direkten Kommunikation, aber in einer medialen Kommunikation. Da kommen Stichworte wie Hate Speeches. Wie kann ich mich im Netz, in einem vorgeblich geschützten Raum, über andere auslassen? Das tut dem Zusammenwachsen und dem Zusammenhalten nicht gut. Und die Schule als kleine Gemeinschaft, augenblicklich sind wir 750 Schülerinnen und Schüler, ist ein Ort, an dem Zusammenwachsen, Zusammenleben und Zusammenhalten ganz praktisch mal eingeübt werden kann, mit allen Schwierigkeiten, die es da auch gibt. Im Klassenverband, in der Jahrgangsstufe, im Verhältnis zu anderen Schülerinnen und Schülern. Und von diesen Erfahrungen, die wir beide als Leiter der Edith-Stein-Schule in unseren Zeiten, in unseren Amtszeiten gemacht haben, darüber wollen wir reden und da wollen wir Sie teilhaben lassen. Herr Dr. Schnaus wird mit einem Blick an die Anfänge der Schule beginnen. Und das ist natürlich etwas, wenn ich das heute höre, denke ich immer, ganz lange her, eine Zeit einer irren Herausforderung, aber auch von sehr großen Möglichkeiten. Aber das kann Herr Dr. Schnaus viel besser sagen als ich, denn er war dabei. 1992, als die Schule das Licht der Welt erblickt hat, habe ich im Saarland noch irgendwo in der Mittelstufe meinen Kampf gegen Mathe und Physik geführt. Jetzt ist er traurig, weil er Mathe- und Physiklehrer ist.
Ja, aber Sie haben den Kampf gewonnen.
Ja. Herr Dr. Schnaus.
Danke. Ja, bevor ich alle mal mitnehme auf so eine kleine Zeitreise in die Jahre 1990, 91, möchte ich das nochmal unterstreichen, was Dr. Vogt auch schon gesagt hat. Wir sind davon überzeugt, dass aus diesem kleinen Kontext Schule und wie der sich so entwickelt hat, Aspekte sind, die auch für unser großes Deutschland, für Thüringen, für die Stadt Erfurt eine Rolle spielen. Und darüber würden wir dann gern anschließend mit Ihnen auch noch mal ins Gespräch kommen. Einfach um auszutauschen, um Erfahrungen aus Ihrem Blickwinkel auch zu haben. Aber jetzt lehnen Sie sich einfach mal alle zurück. Bei Zeitreisen ist es oft so, dass man die Augen zumachen soll. Würde ich Ihnen empfehlen, muss aber nicht sein. Da sehen Sie mich ja nicht mehr, ne? Das ist vielleicht auch nicht so ganz gut. Drehen Sie, soweit es geht, also ich sehe meinen Enkel Samuel, der kann soweit nicht zurückblicken. Drehen Sie die Zeit doch mal um fast 33 Jahre zurück. Wo waren Sie 1990, 91? Was haben Sie in diesen Jahren getan? Wie haben Sie die Zeit der Wiedervereinigung erlebt? Und jetzt nehme ich Sie schlaglichtartig mal mit in das Erfurt dieser Zeit. Denn da habe ich gelebt und meine persönlichen Erfahrungen gemacht. Es war eine Zeit der Umbrüche im Osten. Umbrüche in vielerlei Hinsicht. Aus der SED-Diktatur, wo für alle DDR-Bürger von der Wiege bis zur Bahre das Leben eigentlich geordnet schien, weil es nur eine Richtung gab, in der man sein Leben mehr oder weniger leben konnte. Und das war die von der Partei gewollte Richtung. Aus dieser Situation führte mit der Wende das Ganze zurück in eine, ja, ich würde heute sagen, umfassende Freiheit. Auf einmal war alles möglich. Es war in dieser Zeit sogar einige Monate, in denen auch vom politischen Handeln, das Land Thüringen gab es noch nicht und die Volkskammer hatte sich zusammengeschlossen und das war alles noch sehr diffus, was da eigentlich ist. Das war eine Zeit, wo eigentlich auf der einen Seite für viele das Leben zusammengebrochen ist, im wirklichen Sinn, existenziell zum Teil, weil auf einmal die Arbeitsstelle weg war. Und man stand da irgendwo und wusste jetzt gar nicht, ja, was soll denn jetzt nun werden? Auf der anderen Seite gab es Möglichkeiten, die man vorher eigentlich überhaupt nicht erahnen konnte. Von heute auf morgen. Ich habe einen Freund, der ist auf einmal Minister in Thüringen geworden. Es gab die Möglichkeit, Dinge aufzubauen, Straßen zu bauen. Mein Schwager sitzt hier, der hat in Gerstengrund einen kleinen Ort in Thüringen, den ganzen Ort saniert in dieser Zeit und eine Verbindungsstraße geschafft, die es vorher gar nicht gab. Das war eine unbefestigte Straße, wo man hin und her musste. Das alles war in dieser Zeit möglich, aber eben auch genau der andere Umbruch, dass man von heute auf morgen vor den Scherben seiner Existenz stand. Aber vielleicht kann man sagen, diejenigen, die die Möglichkeit hatten und auch diese Möglichkeit angepackt und genutzt haben, einfach etwas zu entwickeln, die hatten natürlich wirklich auch viele große Chancen. Meine Frau und ich, Wir waren beide Lehrer in dieser Zeit, Mathematik, Physik Lehrer, deshalb auch die Anspielung von Herrn Dr. Vogt. Und wir hatten zu DDR-Zeiten schon immer auch den Traum, Schule zu verändern. Wenn man sich das mal so aus der Ostperspektive vorstellt, dann ist es noch mal anders, als wenn Sie aus der Westperspektive kommen. Wie viele sind aus den alten Bundesländern hier? Das war dort ganz anders. Das können Sie sich gar nicht so richtig vorstellen, ne? Wir haben den Traum von einer Schule gehabt, wo Gott, Mensch und Zukunft und junge Menschen, der Einzelne im Blick war und auch in der Schule eine Bedeutung gewonnen hat. Das gab es zu DDR-Zeiten so nicht. Man durfte zum Beispiel nicht in den Erfurter Dom mit einer Schulklasse gehen. War nicht erlaubt als Lehrer. Ja. Und wenn eine Unterrichtsstunde begonnen hat, dann hieß es: für Frieden und Sozialismus seid bereit, das hat der Lehrer gesagt, und die Schüler antworteten: immer bereit. Und in dieser Indoktrination, die eigentlich in vielen Bereichen nicht bei jedem so im Bewusstsein war, weil es war einfach so, aus dieser Indoktrination wollten wir heraus. Wir wollten überlegen, wie ist der einzelne Schüler nicht in seiner Klasse, also ich meine jetzt Arbeiterklasse oder andere Klassen, ne, also politische Klassen, wie ist der Einzelne da eingeordnet, sondern er ist als Mensch wertvoll, er hat eine Würde. Und das ist damals so in der Schule so deutlich einfach auch nicht gewesen. Es gab ja noch die Situation, wenn irgendjemand im Unterricht sich ein bisschen daneben verhalten hatte, zum Beispiel er hat einfach mal mit seinem Nachbarn geredet, da musste man vorne in die Ecke und musste sich hinstellen, ne, mit dem Gesicht zur Ecke. Und habe ich selber auch erlebt. Und von daher können Sie sich vorstellen, dass man da auch einfach einen anderen Wunsch hatte. Und aus diesen persönlichen, aber auch den gesellschaftlichen Erfahrungen heraus kam dann die Idee, zuerst bei meiner Frau auf, und damit hat sie mich angesteckt, wir gründen eine katholische Schule in Erfurt. Den letzten Anstoß dazu gab ein Benefizkonzert des Williges-Gymnasium aus Mainz, das meine Frau mit unseren Kindern besucht hat und wo sie zurückkam und sagte, die Kinder sind anders. Die Kinder, die wir dort erlebt haben bei diesem Benefiz, die sind anders. Und jetzt versuchen wir doch mal was. Na, und das haben wir dann gemacht. Wir haben uns erst mal 3 Wochen Zeit gegeben und haben gesagt, wir gehen mal in uns. Das soll ja nicht etwas sein, was für uns ist, sondern das soll ja etwas sein, was nach außen für andere wichtig und wertvoll werden soll. Und wir haben uns die Zeit genommen und haben geprüft, ist das wirklich etwas, was von uns weggeht, das mit uns eigentlich in dem Sinne nichts zu tun hat, außer dass man vielleicht als Werkzeug dafür so eine Rolle spielen kann. Und nach den 3 Wochen waren wir uns einig und haben gesagt, okay, wir gehen das an. Dann haben wir versucht, ein Konzept zu entwickeln. Das war ja in Grundzügen schon ein bisschen da, weil wir uns eben zu DDR-Zeiten auch schon mit solchen Überlegungen beschäftigt hatten, wie kann Schule anders werden. Die wurden aber immer abgebügelt, weil die ja vom Klassenfeind kamen. Ne? Das haben sie irgendwo aus dem Westen aufgegriffen. Und das kann ja nun nicht für die sozialistische DDR-Schule eine Rolle spielen. Also wir hatten da schon so ein paar Ideen und ein Rahmenkonzept. Und dieses Rahmenkonzept haben wir dann dem Bischof Wanke im Februar 1991 vorgestellt. Wir sind zum Bischof gegangen. Das ist ja wieder ganz anders wie in den alten Bundesländern. Bei uns war Kirche eine Kirche für die Menschen, für die Christen, die als Christen einfach auch noch im DDR-System leben wollten, als Christen. Und von daher hatte man einen ganz einfachen Zugang. Und dann sind wir zum Bischof gegangen und haben gesagt, Bischof, wir haben da so eine Idee. Wir würden gerne eine Schule gründen. Ja, da hat der Bischof aus verständlichen Gründen gesagt, ja, das ist ja schön und gut mit Ihrer Idee und das Konzept klingt ja auch gar nicht so schlecht, aber kein Geld, keine Lehrer, kein Know-how, wie soll das überhaupt gehen, kein Gebäude, es ist ja nichts da. Nee, tut mir leid, hat er gesagt, Da kann ich Ihnen jetzt nicht zustimmen, weil wir wollten ja gerne einen starken Träger haben. Ohne starken Träger in der diffusen Situation der damaligen Geschichte hier im Osten war uns klar, dass diese Schule auch keine Grundlage hat. Na gut, aber so schnell haben wir nicht aufgegeben. Sieht man ja heute, ne? Und sind wir also auf die Suche gegangen. Was geht denn eigentlich? Dann haben wir rausgekriegt, dass ja hier in Erfurt die Ursulinenschule bis 1938 da war. Also die Ursulinen haben eine Schule, ein Mädchenlyzeum hier in Erfurt geführt. Und das haben die Nazis geschlossen. Und in dem Gebäude war eine staatliche Schule untergebracht, die Goethe-Schule. Die Nazis haben dann also dieses Gebäude genutzt als Schule und haben dort eine eigene Schule, die Goethe-Schule, initiiert. Okay. Die Ursulinen waren Feuer und Flamme, haben gesagt, ach ja, das wäre schön, wenn die Tradition wieder in dieses Gebäude zurückkehren könnte. Und da gibt es einen Mietvertrag aus dem Jahr 38. Da müssen wir mal gucken, vielleicht kann man den kündigen. Gut, da hatten wir also schon mal ein Gebäude so ein bisschen in Aussicht, ne? Dann haben wir gesagt, na gut, wir kennen auch eine Reihe von Lehrerinnen und Lehrern, die als Christen in den DDR-Schulen gearbeitet haben. Die sprechen wir einfach mal an. Vielleicht finden wir da auch ein paar Leute, die sagen, okay, ne, machen wir mit. Das haben wir auch hingekriegt. Und dann gab es so eine Fügung wie heute auf dem Katholikentag. Wenn Sie gestern in Ihre Katholikentags-App geguckt haben, da stand heute drin, das fällt ja alles aus, weil es gibt hier Gewitter und Sturm und das wird alles nichts. Und so eine Fügung haben wir auch erlebt zu den Anfängen, weil wir aus den alten Bundesländern jemanden gesucht haben, der weiß, wie so eine Schule läuft. Und dieser jemand, und das ist wirklich so eine Fügung, ist genau der Schulleiter gewesen, der dieses Benefizkonzert hier in Erfurt, bei dem meine Frau war, als eine seiner letzten Amtshandlungen gehalten hat. Ein Herr Binninger aus Mainz. Und den Herrn Binninger aus Mainz haben wir angerufen und haben gesagt, wir haben da so eine Idee, könnten wir die Ihnen mal vorstellen? Und da hat der Binninger gesagt, okay, kommt mal. Und dann sind wir nach Mainz gefahren, haben mir das vorgestellt. Und dann passte das, die Chemie passte. Die Überlegungen, die wir hatten mit denen, die er selber im Williges-Gymnasium verwirklicht hatte, das passte irgendwie zusammen. Und er hat zugesagt, okay, ich unterstütze euch. Später, 3 Jahre später, hat er uns erzählt, eine halbe Stunde, nachdem wir bei ihm waren und das Gespräch hatten, hat das Kultusministerium in Thüringen angerufen bei ihm und hat gefragt, ob er Berater in Thüringen werden könnte. Da hat er gesagt, ja, hätten Sie eine halbe Stunde eher angerufen, hätte ich vielleicht ja gesagt, aber jetzt habe ich schon ein Projekt. Also lauter solche Sachen, wo man sagt, das geht eigentlich, ja, das ist Gottvertrauen, ne? Da hat einer, der uns wohlgesonnen war und diese Schule wollte, der hat einfach gewirkt. Und sowas habe ich auch während der Schulzeit dann, ich durfte dann die Schule 21 Jahre leiten, immer wieder erlebt. Es gab Situationen, wo alles irgendwie zu war. Es ging nicht mehr voran. Und abends ins Bett gelegt, morgens aufgestanden, in die Schule gegangen, auf einmal rief jemand an oder es kam jemand und es löste sich ein Knoten auf, wo man heute sagen würde, gordischer Knoten, den kann man überhaupt nicht zerschlagen. Es ging auf einmal. Und so ähnlich war das hier also auch. Dann sind wir Ende März zum Bischof nochmal gegangen und haben gesagt, also Herr Bischof, wir haben ein Gebäude in Aussicht, wir haben Lehrer, die reichen zwar noch nicht, aber naja, wird schon irgendwie. Wir haben einen Berater und wir haben das Konzept verfeinert. Und das haben wir dem Bischof erzählt und der Bischof hat ja gesagt. Ich denke, das war auch der Heilige Geist. Also ich bin da sehr von überzeugt, dass da irgendwie Mächte gewirkt haben, mit denen wir eigentlich gar nichts zu tun haben. In dem Sinne, dass wir das selber beeinflussen können. Also hat der Bischof ja gesagt. Und es dauerte nicht lange und dann hat der Bischof gesagt, und Sie bauen die Schule auf. Und dann habe ich also zusammen mit Herrn Binninger und meiner Frau, die im Hintergrund alles gemanagt hat, was zu managen war, ich war ja nur noch unterwegs, war ja nicht mehr zu Hause, haben wir also angefangen, das Konzept deutlich aufzuschreiben. Das alte Schulgebäude zurückzugewinnen von der Stadt war auch eine ganz schwierige und gar nicht so ganz... Ja, vorangehende Sache. Das hat also gedauert, bis wir das Gebäude, was total kaputt war, muss man auch sagen. Wenn man ins Gebäude reinkam, hat man die Toiletten gerochen. Da musste man gar nicht fragen, wo die waren. Im Keller stand das Wasser, wenn es geregnet hatte, weil das alles marode war. Und dann haben wir also im Februar 92 anfangen können, das Gebäude zu sanieren und haben das auf der Ebene dann tatsächlich bis zum Sommer einigermaßen geschafft. Wir haben Personal versucht zu rekrutieren. Wir haben die Verbindungen und Absprachen mit politischen und kirchlichen Institutionen in Stadt und Land geführt. Wir haben teilweise mit der Finanzierung uns beschäftigt, die materielle Ausstattung der Schule. Wir haben ja ein leeres Gebäude unternommen, da war ja nichts mehr drin. Die Öffentlichkeitsarbeit und, was alles so war. Und da bin ich eigentlich bei dem Punkt, auf den ich jetzt auch gemeinsam mit Ihnen weiter eingehen will. Was ist denn eigentlich das tragende Konzept dieser Schule? Die viele Arbeit, die dahinter steckt, ist nur ein Teil dessen. Aber was mir wichtig war, Ihnen zu sagen, ist, die Schule schien von Anfang an gewollt zu sein. Und das ist etwas, was wir auch heute noch, glaube ich, merken, weil wir da nur Werkzeug sind und nicht diejenigen, die alles immer in der Hand haben. Es gab in der Stadt Erfurt damals sehr viele weiterführende Schulen und wir haben gesagt, wir brauchen ein Konzept, was diese Schule tatsächlich unterscheidet. Dass man in der Schule lernen und lehren muss, ist ja überhaupt keine Frage. Aber wir wollten versuchen, den Schülern auch einen Lebenshintergrund zu geben. Also etwas, was ein tragender Lebensgrund sein kann aus den christlichen Erkenntnissen raus. Und ich habe damals dann die Theorie der katholischen Schulen, die gab es ja zu der Zeit auch schon, wirklich durchgelesen, alles, was es an Dokumenten gab. Und dann haben wir gemeinsam mit Herrn Binninger eigentlich vier tragende Säulen für die Schule herausgestellt. Ich glaube, da muss ich auf diesen Knopf drücken. Wahnsinn, die Technik. Und da sehen Sie die vier Grundsätze der Schule. Das hat sich herausgefiltert aus den ganzen, wie christliche, katholische Schule laufen kann. Da ist natürlich zunächst erstmal das, was für uns sowas wie Grundlage von allem ist. Jeder Mensch, egal ob jung, alt, dick, dünn, welche Hautfarbe, welche Konfession er hat, jeder Mensch ist einmalig und hat eine unveräußerliche Würde. Und das müssen wir uns immer wieder bewusst machen im Schulalltag. Der Lehrer steht nicht über den Schülern, der hat denen natürlich was beizubringen. Aber auch die Schüler haben diese unveräußerliche Würde. Wir wollten eine personale, ganzheitliche, christliche Bildungs- und Erziehungsarbeit leisten. Also Personal, erster Punkt, ganzheitlich, eben nicht nur zu sagen, okay, wir sind ein Sprachgymnasium oder wir sind ein Sportgymnasium oder wir sind irgendwas, sondern wir wollen das Ganze, die ganze Lebenswirklichkeit in die Schule hereinholen. Wichtiger Punkt, eine Erziehungsgemeinschaft zwischen Lehrern, Lehrenden, Lernenden und Eltern sein. Das Miteinander, das ist ja genau das, was uns auch heute umtreibt bei dem Thema, was hält unser Land eigentlich zusammen? Und was auch in den jeweiligen Fächern dann wichtig ist, eine Synthese aus Leben, Glauben, Kultur und Fachwissen. Es geht nicht nur um die Vermittlung von Fachwissen. Natürlich müssen die Schüler Wissen, Fachwissen haben und nicht zu wenig. Da sitzen ehemalige Schüler, die wissen, wovon ich rede. Da gehört auch schon richtig intensives Lernen und Arbeiten dazu. Und diese vier Grundsäulen haben uns eigentlich der Beantwortung der Frage für die jungen Menschen so als Basis gedient, was brauche ich zum Leben? Wir wollten gern, dass wenn die Schüler aus der Schule rausgehen, dass sie eine Vorstellung haben, wie Leben ist und was brauche ich, damit es gelingen kann. Und diese Überlegungen sind uns, glaube ich, an vielen Stellen gelungen. Natürlich nicht immer, das kennen Sie. Alle, die Kinder haben, wissen, dass das nicht immer alles so glatt laufen kann. Das ist auch ganz normal. Aber wir wollten dort einen Lebensentwurf den Schülern vorstellen und das natürlich auch durch die in der Schule unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer, die sich von diesen vier Punkten in ihrer fachlichen und in ihrer pädagogischen Arbeit leiten lassen. Und auf der Basis dieser vier Punkte begann dann die Arbeit an der Schule. Und wir hatten im August 1992, als die Schule begonnen hat, und in den ersten Schuljahren einige große Integrationsaufgaben. Diese Integrationsaufgaben habe ich Ihnen hier mal so aufgeschrieben. Wie führt man eigentlich Lehrerinnen und Lehrer aus Ostdeutschland und Westdeutschland mit ihren eigenen unterschiedlichen Lebenserfahrungen zusammen? Das war ja 1992. Da waren ja manche Kollegen, die wir aus den alten Bundesländern gewonnen hatten, noch nie im Osten gewesen. Die haben ja eine ganz andere Lebenswirklichkeit mitgebracht. Verständlich. Ja. Wie schafft man ein gutes Miteinander zwischen Schülerinnen, die im Gymnasium und in der Regelschule lernen? Wir wollten bewusst kein reines Gymnasium sein. Wir wollten eine Schule sein, die offen ist für alle, also auch für Haupt- und für Realschüler. Deshalb haben wir ein dreizügiges Gymnasium und eine einzügige Regelschule zusammengebunden. Mit all dem Konfliktpotenzial, das durchaus auch bei so einer Situation da sein kann. Wie verbindet man unterschiedliche religiöse Erfahrungen der verschiedenen Schülerinnen und Schüler sowie der Eltern? Wir haben auch damals gesagt, das kann nicht die Insel der Seligen sein. Hier kommen nur katholische Schüler hin. Wir haben von vornherein gesagt, Schüler ohne Konfession gehören auch in diese Schule, wenn sie sich denn den vier Grundsätzen auch irgendwo verpflichtet fühlen können. Ja, wir haben jüdische Schüler hier im Haus gehabt. Muslimische Schüler, die haben wir damals noch nicht, aber die sind jetzt da. Ja, wir haben evangelische Schüler natürlich und katholische Schüler hier im Haus auch. Und wie kriegt man diese unterschiedlichen Erfahrungen der Schüler und der Eltern, die dazugehören, zusammen? Und schließlich, wie gelingt es denn, eine Erziehungsgemeinschaft zwischen Lehrenden, Lernenden und den Eltern hinzukriegen? Das ist nämlich auch nicht so ohne. Und an manchen Schulen erlebt man, dass da irgendwo ein bisschen was auseinandergeht. Ne? Die Lehrenden wollen das und die Eltern sind nochmal ganz anderer Meinung und meinen, es müsste irgendwie. Wie kriegt man das zusammengebunden? Diese vier Punkte waren uns wichtig. Und ich kann nachher vielleicht mal in der Diskussion auch nochmal ein bisschen was ausführlicher sagen zu der Frage, wie haben wir das denn mit den Lehrerinnen und Lehrern hingekriegt? Weil das ist ja die Basis. Ne? Also wenn ein Kollegium auseinander geht und auseinanderdriftet und man den einen Lehrer fragt, dann sagt der so und der andere Lehrer sagt so oder auch in der Schulleitung genauso. Wie kriegt man das hin, dass man mit einer Sprache spricht, die alle dann auch verstehen und auf dieser Basis, wie man dann miteinander weiterarbeiten kann? Das war der Start. Wir haben dann im Kollegium, nachdem wir 1998 die Schule fast voll aufgebaut haben. Wir haben damals mit 5. und 6. Klassen angefangen und dann jedes Jahr dazu aufgebaut, immer von unten eine neue 5. dazu. Das war ein sehr spannender Prozess, weil sie jedes Jahr ja zwischen 5 und 8 neuen Kollegen auch in die Schule integrieren mussten. Ja, und die mussten ja auch irgendwie diesen Kontext, diesen Hintergrund für sich erstmal auch erleben und auch annehmen können. Dann haben wir 1998 mit dem Kollegium 7 Handlungsfelder der Edith-Stein-Schule für uns aufgeschlüsselt. Und diese 7 Handlungsfelder wollen wir Ihnen jetzt mal kurz vorstellen. Sie sehen das auf, wenn Sie den Flyer haben, da gibt es so einen Schulbaum. Da ist unten so ein Stückchen so die Grundlage, ne, diese 4 Punkte. Und dann oben drüber sind die Handlungsfelder. Und jetzt sagen wir mal zu den Handlungsfeldern was, weil wir glauben, dass die auch etwas für dieses verbindende Miteinander in der Gesellschaft bedeuten könnten.
Und das erste Handlungsfeld heißt, sich selbst erkennen. Und da dreht sich einfach um die Frage, wer bin ich? Wie gut kenne ich mich? Was sind meine Stärken und Schwächen? Was kann ich wirklich, wirklich gut? Was kann ich gut, dass es mir etwas bringt, dass ich es aber auch in das gemeinsame Leben einbringen und investieren kann. Wo gibt es aber auch Bereiche, in denen ich auf Hilfe angewiesen bin und wo ich dann auch den Mut haben kann, zu sagen, ich brauche hier Hilfe. Ich kann nicht alles. Und jetzt wird es auf einmal durch die Hintertür ganz vom Glauben getragen und theologisch. Ich muss auch gar nicht alles können. Ich bin ja Gott sei Dank nicht Gott. Ich muss ja die Welt nicht erlösen. Das hat ja jemand anderes schon getan. Also an der Stelle wirklich sich selbst erkennen. Ganz positiv. Das kann ich einbringen. Und da brauche ich vielleicht Hilfe. Und den Satz zu sagen, ich brauche Hilfe, der darf nicht mit Scham bedeckt sein. Der ist Äußerung meines Selbstbewusstseins. Und da gibt es ganz, ganz, ganz viele Momente, in denen das deutlich wird. Übrigens, das, was ich jetzt gesagt habe, das klingt jetzt so, ja, das gilt für Schülerinnen und Schüler, sicher, und für Lehrerinnen und Lehrer und für die Schulleitung, auch für Eltern. Und dann merken wir, dass wir da eine Grundlage haben, die uns verpflichtet und verbindet. Unsere Vorstellung vom Menschen. Und es gibt ganz verschiedene Orte, in denen das zum Gegenstand gemacht wird. Der Religionsunterricht ist ein Ort davon. Ich habe da hinten zwei nette Vertreter meines EA-Kurses sitzen. Die wissen, was ich meine. Weil das ist ein Thema. Aber es ist nicht nur ein Thema im Religionsunterricht. Ich habe hier aufgeschrieben den Grundkurs in Klasse 5. Der wurde eingerichtet für Schülerinnen und Schüler, die zu keinem Bekenntnis gehören. Dass sie in Klasse 5 erstmal, ich sag mal so, die Basics hören. Naja, wenn diese Christenmenschen da von irgendeinem Bibelbuch reden, wovon reden sie eigentlich? Nicht, weil wir an der Stelle jemand mit dem Holzhammer überzeugen wollen, aber wir wollen es mal vorstellen. Wir wollen es mal sagen. Was machen die denn, wenn die Gottesdienst feiern? Was ist denn das eigentlich? Wer dient denn da jetzt wem? Eine schöne Frage, die ich von Schülern aus dem Grundkurs mal gehört habe, oder einen Satz war, oh, wissen Sie, Herr Vogt, bei dem Gottesdienst, da haben die da so ein Gedicht aufgesagt, da würde ich gerne mitmachen. Ich sagte, welches Gedicht denn? Vater, irgendwie sowas. Das war ja von den Schülern einfach offen und ehrlich. War ein Interesse da. Kennenlernen. Und diese Offenheit von jungen Menschen, mit dieser Offenheit umgehen. Weil der junge Mensch, der will ja nicht irgendwie mit sagen, oh, ich finde das irgendwie doof. Nein, er sagt, ich weiß es nicht. Erzähl's mir. Und mit dieser Haltung, das zu machen, das wird im Grundkurs gemacht. Das Achtsamkeitsprojekt in Klasse 8. In Klasse 8 haben junge Menschen durchaus verschiedenste Themen, die nicht unbedingt immer mit dem Inhalt des Lehrplans deckungsgleich sind. Und wir merken in allen Fällen, wir sind durch diese Phase gemeinsam durchgekommen. Aber auch das gehört dazu und das muss ich wissen. Auch das gehört dazu, erkenne dich selbst. Oasentage in Klasse 9. In Klasse 9 ein freiwilliges Angebot, dass man mal unterwegs ist. Dass man rausgeht und überlegt, oh Klasse 9, für andere vielleicht auch nochmal schon die Zeit, so erste berufliche Orientierung. Was will ich denn eigentlich mit mir in meinem Leben anfangen? Habe ich eine Idee? Exerzitien in Klasse 11, die sehr gut angenommen werden. Ich sehe zustimmendes Nicken. Ihr wart beide dabei. Pilgern in Klasse 11. Alles Momente, in denen es darum geht, wer bin ich und mit wem bin ich unterwegs, wenn ich mit mir unterwegs bin. Und das ist manchmal eine höchst spannende Angelegenheit. Aber Bildung geht nicht am Menschen vorbei. Genauso wie Zusammenleben in unserem Land nicht am Menschen vorbeigeht, sondern immer nur mit Menschen und in der Begleitung von Mensch zu Mensch. Deswegen ein wichtiger Punkt, sich selbst erkennen.
Ja, der nächste, einen Standpunkt beziehen. Es ist klar, dass man natürlich dafür Fachwissen braucht, ganz viel Fachwissen, damit man einordnen kann. Was ist das, was in Medien oder in Gesprächen oder wo auch immer andere von sich geben, wie muss ich das bewerten? Wie kann ich das einordnen? Passt das in mein Wertgefüge? Wert und Norm sind aber in allen Fächern eigentlich erlebbar. Und bis zum Sportunterricht, Musik sowieso, völlig klar, Kunstunterricht, auch in den Sprachen, natürlich, ne? Umgang mit Fremden, alles solche Fragen, wo ich einen Standpunkt haben muss und sagen muss, da weiß ich, wie ich in bestimmten Situationen auch ein Stückchen reagieren sollte, weil mir das wichtig ist, den Mensch mit seinen 4 Punkten, da sind wir wieder beim Anfang, na, irgendwo an der Stelle auch ja, deutlich werden zu lassen. Es gibt Diskussionsrunden, es gibt Projekttage, es gibt das Fach Medienkunde. Und gerade wenn man über die neuen Medien denkt, da sind ja die vielfältigsten Herausforderungen und Wünsche und Möglichkeiten, gerade junger Leute da. Und auch hier deutlich zu machen, wo sind die Grenzen, wo sind die Vorteile, wo ist das, was eigentlich ja die Chance in den neuen Medien für uns ist. Und wo muss ich deutlich sagen, das ist eine Grenze und hier ist Schluss für mich und da gehe ich gar nicht ran. Das sind alles Fragen, die einen Standpunkt erfordern und die den Standpunkt auch ganz deutlich herausstellen sollten. Heute im Gottesdienst der Caritas und der Malteser im Dom um 12.30 Uhr hat eine Schülerin der Schule ihr Leben ausgebreitet. Warum sie auf einmal kann man nicht sagen, aber warum sie christlich Jesus in ihr Leben sozusagen hereingeholt hat. Sie hat das sehr plastisch gemacht. Sie hat sich öffentlich vor sozusagen 1000, ja, mindestens 1000 Leuten im Dom hingestellt und hat gesagt, so bin ich. Und das war mir wichtig. Das sind so Momente, wo ich gesagt habe, toll. Dass man an der Stelle wirklich einen Standpunkt hat und den auch öffentlich und klar wiedergibt.
Und da haben Sie auch als Schulleiter Tränen in den Augen, wenn das Sie das erleben. Das ist wohl wahr. Damit verbunden ein weiteres Handlungsfeld, nämlich eine Urteilsfähigkeit zu entwickeln. Wichtig ist der Standpunkt. Ich muss schon sagen, ja, nein, hier stehe ich. Welche Kriterien gibt es dafür? Kann ich meinen Standpunkt auch begründen? Ganz, ganz wichtiges Moment. Kann ich in ein Gespräch hineingehen? Kann ich dafür im positiven Sinne streiten für meinen Standpunkt? Ich halte Streit für was sehr, sehr positiv, Wichtiges und Wertvolles. Es ist also eine Grundkompetenz junger Menschen, aber auch nicht nur junger Menschen. Und wenn man die Tage gestern und vorgestern am Anger vorbei ist und diese 2 Tore zur Zukunft der Kirche gesehen hat. War so ein Tor. Hat die Kirche Antwort für junge Menschen in der Zukunft? Ja oder nein? Da sind Passanten durchgegangen. Und es waren Schülerinnen und Schüler des 11. Jahrgangs dort und die standen dort und waren bereit für Fragen. Und die haben sich diesen Fragen gestellt. Und die wussten nicht, welche Fragen kommen. Aber sie haben auch zurückgefragt. Sie sind in ein Gespräch hineingegangen. Sie haben sehr höflich, sehr freundlich, wertschätzend gefragt, wenn Sie sagen nein, warum? Haben Sie Erfahrungen gemacht, die Sie dazu bringen? Wenn Verschiedenes gesagt wurde, haben Sie auch eine Position daneben gestellt. Nicht konfrontativ, aber daneben gestellt. Das funktioniert, wenn man Kriterien hat. Wenn ich eine Urteilsfähigkeit entwickelt habe. Das war jetzt hier auf dem Katholikentag ein Beispiel. In der Schule ist das im Unterricht immer wieder ein Thema. Sozialkundeunterricht im Modell Europaparlament, in verschiedenen anderen Fächern. Den Satz begründen Sie oder die Aufforderung kennen viele Schülerinnen und Schüler bei uns in der Schule. Nicht, weil wir sie gängeln wollen. Das ist ein grundsätzlicher Zugang zur Welt und zum Zusammenleben. Was für mich eindrücklich war, ich habe es hier aufgeschrieben, das Herbstlesefest 2022 mit Eva Umlauf, eine der letzten Überlebenden des KZ Auschwitz. Eva Umlauf hat für mich sehr eindrücklich, ein, ausdrücklich berichtet, wie sie als Zweijährige die Nummer in ihren Arm tätowiert bekommen hat. Sie hat aus ihrem Buch gelesen und das Buch hat den Titel »Die Nummer auf deinem Unterarm ist blau wie deine Augen«. Es waren teilweise sehr persönliche Erfahrungen, die sie geteilt hat, als junges jüdisches Mädchen. Später als Ärztin, als Psychotherapeutin in München. Und am Schluss in der Diskussion wurde sie gefragt, Frau Umlauf, was sollen wir denn tun, wenn sowas wieder käme? Und ich fand die spontane Antwort von Frau Umlauf wirklich beeindruckend. Sie hat gesagt, schaut hin, nutzt euren Verstand, ihr seid nicht zu jung zum Denken. Von einer KZ-Überlebenden diesen Satz gesagt zu bekommen, da nimmt man was mit. Und ich hatte den Eindruck, auch unsere Schülerinnen und Schüler haben da was mitgenommen.
Verantwortung übernehmen. Eigentlich selbstverständlich in einer Schule. Aber dazu muss man auch in der Lage sein, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen. Und wenn man das kann, für sich selbst, dann wird man auch die Freiheit haben, die Welt mitzugestalten und dafür Verantwortung zu übernehmen. Aber dazu bedarf es natürlich eines geeigneten Maßes an Selbstbeherrschung und Rücksichtnahme, an Konfliktfähigkeit und Kooperationsbereitschaft. Alles Dinge, die man auch ein Stückchen in Schule und Elternhaus lernen muss. Und deshalb haben wir sehr früh angefangen, in der Schule Bereiche zu schaffen, außerunterrichtliche Bereiche, wo Schüler Verantwortung übernehmen. Wir haben ein Vivarium aufgebaut, 1993 beginnend. Damals hatten wir 5., 6., 7. Klassen im Haus. Das ist heute ja ein großer Bereich und wird wahrgenommen von vielen Menschen außerhalb der Schule auch, wo Schüler auch in den Ferien ihre Tiere, die dort in den Vivarien leben, pflegen, versorgen, sich selber Zeit dafür geben, damit die Tiere auch gut leben können. Wir haben als eine der ersten Schulen Schulsanitäter eingeführt, Kooperation mit den Maltesern. Und diese Schulsanitäter ist genau dasselbe. Die kleinen Wehwehchen, da stürzt einer auf den Schulhof oder es wird einem übel oder schlecht. Dann werden die Schulsanitäter gerufen und die kümmern sich um die Leute. Und das sind 25 Leute ungefähr im Schulalltag, manchmal sogar mehr. Herr Müller weiß, dass mehr sind. Und die kümmern sich wirklich. Ne? Die werden aus dem Unterricht rausgeholt. Ist ja auch nicht einfach. Man muss ja dann wieder reinkommen in das Ganze. Aber die übernehmen die Verantwortung für die Mitschüler, denen es nicht so gut geht. Oder Streitschlichter, genauso etwas. Streit im Schulalltag gibt's immer wieder. Und wenn zwischen Schülern ein solcher Streit dann irgendwo ausbricht, dann werden die Streitschlichter gerufen, die ausgebildet sind dafür und die dann auch mit den Schülern versuchen, nach Lösungen zu finden, ehe der Lehrer und vielleicht am Ende die Schulleitung eingreifen muss. Es gibt Lernpatenschaften zwischen den Schülern, zwischen jüngeren und älteren Schülern. Wenn da ein Bedarf da ist, dann werden zwei zusammengespannt oder drei oder vier, je nachdem, wie es gerade gut passt. Und die versuchen dann zu helfen, zu unterstützen, das Lernen zu erleichtern und Hilfen zu geben. Oder ehemalige Schüler, etwas Großartiges, was wir in der Schule wirklich geschafft haben, stellen sich alle 2 Jahre den Schülern der 10. bis 12. Klasse und berichten über ihre Berufs- und Studien. Erfahrung, die sie gemacht haben. Also sozusagen jung zu jung. Ne? Das ist was anderes, als wenn dann ein gestandener Professor aus irgendeiner Fachrichtung kommt und erzählt, wie das dann so beim Studium ist. Nee, die sind hautnah dabei, die berichten das und nehmen sich die Zeit dafür, um an einem Wochenende das dann für die ehemaligen Schüler weiterzugeben. So gibt es mehrere andere Beispiele, aber das soll vielleicht mal reichen an der Stelle.
Solidarisch leben. Ein weiteres Handlungsfeld. Solidarität, einer der Grundprinzipien unserer katholischen Soziallehre, ist ja nicht nur etwas, worüber man nachdenken kann und Texte verfassen kann, sondern das Spannende ist ja, wenn es umgesetzt wird, die Solidarität. Und Solidarität greifbar zu machen, Das merken wir an ganz konkreten Aktionen. In der Vergangenheit der Schule an ganz großen Aktionen, in einer Spendenaktion für eine Schule in Afghanistan, bei der 45.000 Euro zusammenkamen. Am Projekt Siabonga, wofür heute und die letzten Tage auch in unserem Café in der Schule die Einnahmen und die Spenden bereitgestellt werden. Ein Projekt, das eine ehemalige Schülerin in Südafrika aufgebaut hat, die diese Idee Solidarität mitgenommen hat, gesagt hat, ich habe hier eine Idee, ich übernehme Verantwortung, ich setze was rum, wir können hier einen kleinen Beitrag leisten. Die Typisierungsaktion der Deutschen Knochenmarkspendepartei. Immer wieder stellen sich Schülerinnen und Schüler zur Verfügung, um sich hier registrieren zu lassen. Und das Spannendste ist, ich habe dann von einem ehemaligen Schüler irgendwann mal gehört, den habe ich getroffen, Straße, sagt, Herr Vogt, ich bin angerufen worden und ich konnte jemandem helfen. Ich habe gemerkt, dieser junge Mensch war stolz darauf. Ich konnte helfen. Es hat ihn niemand in der Schule dazu gezwungen, das zu tun. Es war eine Frage, es war eine Einladung. Er hat gesagt, ja, ich mache das. Verschiedene andere größere Projekte, Benefizkonzerte für die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei, für verschiedene lokale Projekte in Erfurt, der Johanniter Notfallhilfe des Jesus-Projekts oder Ähnlichem. Es gibt sehr viele Momente, Möglichkeiten, in denen dann Benefizkonzerte von unseren hervorragenden Musikerinnen und Musikern wirklich in die Tat umgesetzt werden. Uns macht es Freude, und wenn wir damit noch anderen helfen können, haben wir diese Grundidee von Solidarität in einer sehr schönen Weise verwirklicht.
Sich erinnern können. Erinnerungen sichern Identität, stiften Gemeinschaft und stärken die Widerstandskraft. Völlig klar. Wir haben auf dem Katholikentag auch wieder so ein Beispiel gehabt. Vielleicht haben einige von Ihnen gehört, es ist ja das Archiv in Rom, vom Papst geöffnet worden, um die Briefe jüdischer Menschen an Papst Pius XII. Zu sichten. Das sind 15.000 Briefe. 3 Jahre arbeitet eine Gruppe aus Münster schon daran und sie meinen, sie brauchen bestimmt noch 7, 8 Jahre. Aus dem, was schon bekannt war, hat die Theatergruppe der Edith-Stein-Schule zusammen mit den Musikern ein Theaterstück verfasst und zum Katholikentag aufgeführt. Dieses Theaterstück geht so unter die Haut, weil man dort Schicksale persönlich erlebt, mit dem, wie der Brief geschrieben ist, wie damit umgegangen worden ist und was aus den Menschen geworden ist. Eine großartige Möglichkeit.
Und 2 der Sänger sind auch hier.
Ja. 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 Oder den Stolperstein, der hier draußen vor dem arabischen Friseur verlegt worden ist gestern. Da hat die Fachschaft Geschichte recherchiert. Was ist mit diesem Karl klar? Wo kommt der her? Was hat er gemacht? Warum ist er umgekommen? Solche Dinge sind uns an der Stelle wirklich wichtig, diese Erinnerungskultur, wo wir herkommen, auch ein Stückchen den jungen Menschen nahezubringen. Natürlich,
bitte? Haben Sie gesagt Fachschaft, das heißt die Lehrerschaft hat das gemacht?
Nein, die Lehrer, also ein Lehrer hat sich dieses Projektes angenommen, hat mit Schülern zusammen das recherchiert und dann auch umgesetzt.
In welchem Zeitraum?
3 Monate.
Wie viel?
3 Monate.
Intensiv.
Ja, und das war also eine Recherche. Ich weiß nicht, wie viel Kraft und Zeit da reingesteckt werden muss. Das ist Wahnsinn.
Auch viele Nachmittage.
Ja, 100%ig. Die Gestaltung von christlichen Feiertagen sowieso als Kultur des Erinnerns im Jahresablauf, der uns ja auch allen immer wieder begegnet. Oder auch der Umgang mit Tod und von Schülern und Lehrern hier an der Schule, aber auch im Gymnasium, Gutenberg-Gymnasium, der Amoklauf. Das sind alles Dinge, die wir auch gemeinsam mit den Schülern und Lehrern versucht haben aufzuarbeiten und dabei auch unseren christlichen Standpunkt deutlich werden zu lassen dabei.
diese 6 Handlungsfelder, die wir Ihnen bis jetzt vorgestellt haben, da ging es ganz stark darum, wir schauen auf das Hier und Jetzt und auf die Gegenwart und was wir tun müssen. Und es muss getan werden. Viele Aufgaben und Herausforderungen begegnen uns. Wir sind dazu aufgerufen, sie zu bewältigen. Was ist aber unsere Perspektive dabei? Wohin schauen wir dabei? Und deswegen ist dieses 7. Handlungsfeld so wichtig. Hoffnung haben und bezeugen. Wenn man das verbindet mit dem Motto des Katholikentags, dann gibt es eine sehr schöne Parallele. Zukunft hat der Mensch des Friedens. Da ist ein Blick nach vorne. Und dieses Vorne ist kein Weltuntergang, keine Katastrophe, sondern Erfüllung. Das ist das, was wir als Christen glauben, dass diese Schöpfung auf Vollendung hin angelegt ist. Das ist unsere Perspektive. Das sind auch die Momente, die uns in der Gegenwart Kraft schenken können, damit wir verschiedenste Aufgaben oder gordische Knoten, mit denen man abends ins Bett geht, dann irgendwie lösen und bewältigen kann. Wir haben eine Perspektive und das ist die Hoffnungsperspektive. Ein Weg mit Gott auf eine Vollendung hin. Und deswegen sind für uns auch Gottesdienste und verschiedene Impulse so wichtig. Sie sind nicht in erster Linie dafür da, um Schülerinnen und Schüler zu belehren. Da gibt's andere Formate.
Die haben wir auch,
und zwar sehr gut. Nein, hier geht's darum, vor Gott zu stehen, mit dem, was ich bin und habe. Und zu sagen, ich habe eine Perspektive. Und ich vertraue darauf, dass du mit mir gehst, dass ich diese Perspektive umsetzen kann. Das nennen wir Hoffnung. Und das zeigen wir in Gebeten, in Impulsen am Morgen, in Gottesdiensten. Und was für mich auch immer so ein besonderer Moment ist, ist eine sehr schöne Unterbrechung des Alltags in unserem Adventskonzert. Es hat einen sehr hohen Stellenwert bei uns in der Schule. Und es ist nicht nur Musik, es ist tolle Musik. Es hat aber geistlichen Tiefgang. Und es macht immer deutlich, wir unterbrechen den Alltag. Und das ist eine der wichtigsten Aufgaben von Religion und Glauben. Wir unterbrechen den Alltag und die Logik dieser Welt und wir brechen sie nach oben hin auf Gott hin. Deswegen Hoffnung haben und bezeugen. Und wir glauben und wir lieben und wir hoffen. Das ist das Katholische, was wir hier umsetzen und was hier versteckt sehr deutlich ist. Wir haben Hoffnung und wir leben nicht hoffnungslos. Das, was wir Ihnen jetzt vorgestellt haben, das waren die Leitbilder, die 1999 erarbeitet wurden und die uns tragen, die von Bedeutung sind. Wir haben uns jetzt in der Schule auf einen Weg gemacht und haben überlegt, wenn wir das in ein Leitbild überführen, was wären da wichtige Punkte? Und da knüpfe ich an dem an, wir haben 5 Leitbegriffe entwickelt, die sind hier noch nicht drauf, weil wie gesagt, ich nehme sie jetzt mal mit in die Werkstatt, ins Aktuelle, weil das Thema ist, wie gesagt, ein relevantes für uns im Hier und Jetzt. Und der erste Punkt ist verwurzelt sein. Da merken Sie Punkte, das ist so auch eine Verbindung aus vom Standpunkt und von der Hoffnung. Und wir haben jedes Leitwort so aufgebaut, es ist ein Begriff, eine theologische Zusage aus dem Glauben heraus und dann eine Ableitung. Und das erste ist verwurzelt sein. Und die Aussage ist, du bist als Mensch von Gott gewollt und geliebt. Das ist natürlich eine Formulierung, die hören Sie gerade im kirchlichen Kontext sehr, 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 sehr oft. Stimmt, sie ist aber trotzdem unaufgebbar. Sie ist wichtig, um es einfach platt zu sagen. Und aus dieser Überzeugung heraus versuchen wir etwas im Schulalltag, und zwar dann von Montag bis Freitag, vielleicht gerade in Situationen, in denen diese hehren Begriffe nicht irgendwie ganz oben sind, sondern in denen man miteinander arbeitet, einander begegnet, vielleicht Konflikte miteinander ausficht. Die Grundlage für alles das, was wir an der Schule tun, ist das Vertrauen auf die Würde jedes Einzelnen als Ebenbild Gottes. Auch wenn ich gerade in einem Konflikt mit ihm bin und ihm am liebsten an der Wand klatschen würde. Wir tun es nicht und wir haben eine Begründung. Jeder, egal wer es ist, ist Ebenbild Gottes. Und als Summe von diesen Ebenbildern Gottes tragen wir alle gemeinsam Verantwortung für das Gelingen der Schule. Es ist nicht nur die Schulleitung und sind nicht nur die Lehrerinnen und Lehrer, weil ansonsten könnten wir uns hier auf den Kopf stellen und Handstand machen. Das wäre vielleicht kurzzeitig ganz lustig, es hätte aber keine Auswirkung. Die Kolleginnen und Kollegen müssen mitmachen und die Schülerinnen und Schüler. Schule gegen Kollegium und gegen Schülerinnen und Schüler muss scheitern. In unserem Land ist es genauso. Unterwegs sein. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn wir leben ja nicht in einer statischen Welt. Wir erleben ja gerade, dass sich ganz, ganz, ganz viel verändert. Also brauchen wir eine feste Grundlage und wir müssen bereit sein, uns in die Veränderungen hineinzubegeben, in die es gibt. Und wir nehmen diese Veränderung auch an. Wir weinen auch nicht irgendeiner Vergangenheit nach, die irgendwann mal total schön war, weil wir in der Gegenwart leben und den Blick aufs Morgen gerichtet haben. Du bist gemeinsam mit anderen auf einem Weg, der vielfältig mitgestaltet werden kann. Das ist uns wichtig. Du kannst mitgestalten, aber du musst auch mitgestalten. Und in diesem gemeinsamen Unterwegssein werden dann verschiedene Stärken entfaltet. Wir werden mit Schwächen angemessen umgehen müssen. Wir werden konkrete Ziele benennen müssen, um zu sagen, das nehmen wir uns jetzt vor, weil alle Probleme können wir nicht lösen. Aber das nehmen wir uns vor. Daran wollen wir arbeiten. Wir wissen das, rechts und links können wir vielleicht jetzt nicht machen. Wir wissen es. Aber wir sagen, wir gehen so vor. Wir nennen ein Ziel und arbeiten dann daran. Und wir wissen natürlich in der Schule, das hat was mit Lernen zu tun. Im umfassenden Sinne. In jeder Unterrichtsstunde, aber auch für uns als Schulgemeinschaft. Auch wir lernen, auch wir machen Erfahrungen. Denn wir alle sind Menschen, die vielfältig lernen und die sich auch entwickeln. Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleitung und die Eltern. Und das macht es spannend. Wir sind immer in der Veränderung und Veränderung ist für uns kein negativer Begriff. Denn wir nehmen es als Herausforderung, dass wir etwas lernen und an uns arbeiten. Und wir glauben, dass es wichtig ist, dass Menschen die Erfahrung machen, dass sie wirksam sein können. Dass es irgendwas bringt, wenn man sich einsetzt. Weil sonst kommt es irgendwann zur Frustration. Es muss sich irgendwo zeigen, eine Wirksamkeit haben. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir als Menschen diese Welt mitgestalten und verändern können. Wir sind nicht resigniert. Dass vielleicht das Ergebnis manchmal nicht das ist, was wir uns wünschen. Dass wir da irgendwelche Rückschläge oder Niederlagen auch erfahren, das kann sein. Wir sind aber prinzipiell davon überzeugt, dass wir diese Welt mitgestalten können. Ist übrigens auch ein Schöpfungsauftrag. Und wir wissen, dass dann irgendwann auch mal der Moment kommt, in dem da geht uns die Puste aus. Und da sind wir müde. Und da gucken wir uns irgendwie an und sagen, eigentlich kann ich nicht mehr. Eigentlich ist es mir gerade alles zu viel. Und auch das muss einen Ort haben. Wenn wir gerade eben gesagt haben, das mit den Grenzen ist uns wichtig und man muss es auch benennen können, ich muss auch um Hilfe bitten können, dann ist das ein wichtiger Ort. Auch als Schule müssen wir dafür sorgen, und das ist etwas, was wir uns als Aufgabe stellen, dass wir Orte finden, an denen wir Kraft schöpfen können. Man kann nicht irgendwie 5 Tage die Woche von morgens bis abends einfach nur durchpowern und das geht Woche für Woche so weiter. Es muss irgendwann mal der Moment auch da sein, wo ich sagen kann, hier hole ich mir meine Kraft her, damit ich die Herausforderung bewältigen kann. Und das funktioniert nicht nebenbei. Denn das, was junge Menschen heutzutage in der Schule leisten müssen, ist nicht wenig. Das ist viel. Und alle kommen und zerren an ihnen rum. Und natürlich ist es so, dass jeder Kollege und jede Kollegin weiß, dass sein und ihr Fach das Allerwichtigste auf der Welt ist. Das Allerwichtigste. Und nur dafür wird jetzt was gemacht.
Außer Mathe.
Außer Mathe natürlich und Physik. Jetzt muss ich abhauen. Aber das ist ja genau das Problem, dass für uns aus der Lehrerperspektive sagt, das ist uns wichtig, für das Thema wichtig, für das Fach wichtig. Okay, und dann gehe ich ins Lehrerzimmer oder jetzt ziehe ich in mein Büro und dann kommt der nächste Kollege und sagt, und das musst du machen und das ist wichtig. Das ist unglaublich viel. Wo finden wir Orte, an denen junge Menschen Kraft schöpfen können, damit sie die Welt gestalten können, damit sie Verantwortung übernehmen können? Deswegen, ein letzter, aber nicht unwichtiger Punkt in unserem Leitbild. Ich habe Ihnen einfach einen Blick so in unsere Werkstatt gegeben. Da sind wir gerade dran. Zum nächsten Schuljahr soll das erst in Kraft treten. Um zu wissen, diese Frage, was uns als Gemeinschaft trägt und zusammenhält, ist eine gegenwärtige Frage, eine aktuelle Frage bei uns. Und wir müssen uns dieser Frage stellen. Denn als Schule sind wir nicht nur dafür da, dass wir Fachwissen weitergeben, sondern die Synthese umsetzen, von der Herr Dr. Schnaus gesprochen hat und die von Anfang an zur DNA der Schule gehört.
Ja. Damit wollen wir nochmal versuchen, das zusammenzubinden aus der Erfahrung der vergangenen 33 Jahre Edith-Stein-Schule. Was ist uns wichtig? Wichtig ist uns der Vorrang des Menschen vor den Strukturen. Natürlich braucht man eine Struktur, völlig klar. Aber die Struktur ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist der einzelne Mensch. Und hier muss man immer wieder darauf achten, dass man nicht diesen Blickwinkel verändert und die Struktur zuerst wahrnimmt und dann erst die Menschen darin. Wichtig ist uns ein engagiertes Kollegium, in dem jeder und jede das eigene Charisma, was er hat, im Dienst an der gemeinsamen Sache einbringen kann. Jeder und jede. Und jeder Lehrer hat ein Charisma. Bei uns an der Schule zumindest. Haben wir das erlebt. Und das Schöne in den vergangenen Jahren ist gewesen, wenn ein Kollege gekommen ist und gesagt hat, oder eine Kollegin, ich möchte gerne, ja, was auch immer, dass dann die Schulleitung sagt, dann mach mal. Dann fühlt sich auch der Einzelne in seinen Stärken, die er hat, wahrgenommen, wertgeschätzt. Und dann machen die Kollegen auch. Und hier sind Sachen entstanden, das ist unglaublich für mich gewesen über die Jahre und es wird Ihnen nicht anders gehen. Die Zuwendung zum Nächsten als Grundhaltung, das ist gar nicht so einfach, im Schulalltag sowieso nicht. Und trotzdem ist es ein klarer Auftrag, den wir an der Schule als Lehrerinnen und Lehrer und bestimmt auch die Eltern und die Schüler untereinander leben sollen und leben dürfen. Und wir erleben es immer wieder auch durch diese Verantwortungsübernahme Schüler für andere, dass hier auch doch an der Stelle die Zuwendung als Grundhaltung bei vielen deutlich wird. Ein Konzept, das natürlich allen Beteiligten bekannt sein muss. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass wir in den ersten Jahren jedes Jahr zwischen 5 und 8 neue Kollegen an die Schule geholt haben. Das ist jetzt nicht mehr so, Gott sei Dank. Aber jeder, der an die Schule kommt, auch neu kommt, der muss an der Stelle auch diese Grundhaltung, diese Konzeptgrundhaltung bekannt haben und er muss dazu auch sein Einverständnis geben im Rahmen seiner Möglichkeiten, die er hat. Und immer wieder, da brauche ich Ihnen allen nicht zu sagen, das ist etwas, was wir immer wieder brauchen, Gottvertrauen. Ja, also wenn die Katholikentagsleitung gestern gesagt hätte, oh, morgen ist Sturm, wir blasen alle Veranstaltungen außen ab, dann hat das nichts mehr mit Gottvertrauen zu tun, würde ich mal so sagen. Mut. Völlig klar, das erfordert Mut, wie die Schülerin heute in dem Gottesdienst, sich hinzustellen und zu sagen, hier bin ich und das ist mir wichtig. Verantwortungsbewusstsein und Zuversicht, ja, da sind wir wieder bei Hoffnung haben und Hoffnung bezeugen. Das ist etwas, wo wir sagen, das ist wichtig. Und darüber würden wir gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen. Manches davon haben wir an der Schule schon ansatzweise oder vielleicht auch ein bisschen stärker umsetzen können. Aber wir sind auf dem Weg. Herr Dr. Vogt hat es gesagt. Schülergenerationen verändern sich, Lehrergenerationen verändern sich. Man muss auf diesem Weg bleiben und man muss versuchen, Punkte, die einem wichtig sind, auch wichtig zu lassen. Auch wenn man Neues mit dazu nehmen muss. Wir würden gern mit Ihnen darüber ins Gespräch kommen. Ist das vielleicht auch etwas, was unser Land braucht, was Thüringen braucht, was die Stadt braucht oder was auch immer? Wie sehen Sie diese konzeptionelle Basis, auf der wir unsere Schule versuchen, weiterzuentwickeln? Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie hörten Hörenswertes. Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.